Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Heute mit einem sehr besonderen Gast. Sehr besonders, weil er ist der weltweit beste deutsche Pokerspieler. Es geht um Fedor Holz. Fedor Holz hat mit 23 Jahren schon mehrere Millionen am Tisch gewonnen. Er hat große Turniere gespielt und immer wieder bewiesen, mentale Stärke ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe ihn getroffen und ich wollte von ihm lernen, wie trifft er Entscheidungen? Was können wir vom Pokerspiel eigentlich auf unseren Alltag übertragen? Und welche Psychologie steckt eigentlich dahinter? Freue dich auf ein sehr tiefgründiges und abwechslungsreiches Gespräch. Jetzt geht's los. Viel Spaß.
Es war gestern Freitag. Vormittag kam eine WhatsApp-Nachricht mit einem kurzen Intro. Und es hat keine 12 Stunden gedauert. Und ich darf mich sehr darüber freuen, dass wir heute hier mit Fedor Holz sitzen. Fedor, moin, dass du da bist. Heute Morgen aus Bremen angereist. Also von daher, manchmal sind es die spontanen Dinge. Und Fedor, ich muss sagen, als ich gestern rumgefragt habe und mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, waren alle so krass. Du bist der erfolgreichste deutsche Pokerspieler. Ich habe versucht, so ein bisschen die Analogie zu finden. Bist du der Thomas Müller der Pokerszene? Also was für die Fußballer da ist? Wie würdest du selber beschreiben?
Ja, es ist mit Fußball ist schwierig, ne? Weil es so viel mehr Profifußballer oder bekannte Profifußballer gibt. Jetzt so in Deutschland bekannte Profi-Pokerspieler gibt es ja gar nicht so arg viele. Es ist schon ziemlich international, also auch wenn ich jetzt spiele, gibt es einfach aus allen Ländern sitzen da Leute. Ist natürlich Amerika recht dominant, jetzt kommen immer mehr Asiaten dazu. Aber ehrlich gesagt, so ein richtiges Äquivalent fällt mir jetzt gar nicht ein.
Wir werden es heute erörtern, weil ich habe mich schon mal geoutet, ich bin absolut kein Poker-Profi, aber ich habe mir gedacht, was wollen wir heute von dir lernen? Also ich glaube, es macht super viel Sinn, auch nochmal zu verstehen, was steht eigentlich hinter Poker? Also es steht ja irgendwie immer das Thema Glücksspiel versus Strategie. Da wollen wir so ein bisschen drüber sprechen. Ich fand super spannend von, was sind eigentlich die Parallelen zu Poker und im echten Leben? Also Risikobewertung, wie spielst du deine Karten, fake it till you make it. Also alles, was auch so ein bisschen in der Startup-Szene stattfindet. Dann wollen wir natürlich über dich und deinen Alltag sprechen. Was machst du heute, wenn du gerade nicht irgendwie an Turnieren teilnimmst? Und du hast ein Buch geschrieben, man sieht es hier im Hintergrund. Was hat dir dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben? Wir wollen mal ein paar Kapitel durchgehen, du hast ein paar Anekdoten mitgebracht, um das Ganze mal in den nächsten 60 bis 90 Minuten einmal abzuhaken.
Das wird sportlich,
let's do it. Aber damit alle, die dich noch nicht kennen, einmal verstehen, wer du bist, was du machst und wie du auch zu dem geworden bist, wer du heute bist, lass uns nochmal ein bisschen an den Anfang gehen. Von wo kommst du her, wie bist du aufgewachsen, warst du irgendwie immer der 1-0er-Schüler? Wie würdest du deine Kindheit beschreiben?
Ich war nicht der 1-0er-Schüler. Meine Kindheit ist sehr viele unterschiedliche Phasen. Meine Mutter war 17, als sie mich bekommen hat. Alleinerziehend und ich habe später dann noch 2 Geschwister bekommen. Ich würde sagen, so die ersten 8-9 Jahre meines Lebens habe ich sehr, sehr viel Input bekommen. Ich war ein sehr aufgewecktes Kind. Ich war auch, würde ich sagen, nicht so kompliziert, auch recht gut integriert, also auch leicht für mich mit Erwachsenen zu sprechen und von denen zu lernen. Und dann gab es einen krassen Shift. Also wir sind umgezogen nach Köln. Ich habe eben zwei kleine Schwestern zu der Zeit bekommen. Aufmerksamkeit ist stark geschiftet, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Und ich war dann eher so, ich war nicht unbedingt der so nach Aufmerksamkeit gekämpft hat. Und dadurch habe ich mich dann einfach in den Schatten bewegt, zurückgenommen, nicht mehr so viel partizipiert. Und deswegen gibt es bei mir in meiner Kindheit so diese zwei, so Sonne und Schatten oder Licht und Schatten, weil ich dann in meinen Teenagerjahren eigentlich nicht so viel mehr teilgenommen habe, sehr viel Computer gespielt habe, auch im Familienleben jetzt nicht so teilgenommen habe, Schule gar nicht mehr hingegangen bin, ganz, ganz viel geschwänzt habe. Und dann so Ende, so 15, 16, 17 kam, dann habe ich dann mich wieder mehr sozialisiert, bin auch ausgezogen, also bei meiner Mutter ausgezogen, bei meiner Oma eingezogen, wieder zurück ins Saarland. Es war auch eine krasse Veränderung für mich. Und da hat dann auch das Pokern angefangen.
An dieser Stelle, alle, die das erste Mal oder schon mehrmals eingeschaltet haben, noch nicht, folgen uns immer alle Hörerinnen und Hörern über die verschiedenen Kanäle. Daher eine kleine Bitte an dich, folge doch dem YouTube, Spotify oder Apple Account, damit wir weiter wachsen können. Denn dieses Wachstum bedeutet gleichzeitig auch mehr spannende Gäste und mehr spannende Gäste bedeutet natürlich mehr Insights. Also an dieser Stelle einen kurzen Klick auf Abonnieren und eine kurze Bewertung. Wir freuen uns sehr. Jetzt geht's weiter.
Da hat das Pokern angefangen, da wollen wir gleich mal reingehen. Ich finde es trotzdem immer interessant, wenn man so ein bisschen, du hast es schon ganz gut beschrieben, in seine Kindheit zurückgeht und versucht von früher die Pattern dann zu erkennen, wie man heute irgendwie noch tickt. Merkst du das immer noch? Also ist das Licht und Schatten? Oder würdest du sagen, auch diese Schattenseite war irgendwie ausschlaggebend für diese Entwicklung hin zum Pokern und darin dann auch so gut zu werden?
Ja, ich würde nicht sagen, dass es das braucht unbedingt. Aber natürlich hat es mich sehr stark geprägt. Ich würde sagen, so ein paar Sachen, die ich da mitgenommen habe, ist, ich hatte jetzt nicht das beste Menschenbild. Vor allem kein so gutes Männerbild. Also ich habe Frauen immer positiver gesehen als Männer. Und das hat schon einen sehr großen Einfluss auf mein Leben gehabt, dass ich teilweise gerade dann mit 20 sehr erfolgreich, sehr schnell viel Geld gewonnen. Wenn sich Sachen so schnell verändern, ist es manchmal schwierig, sich in der Situation dann schnell und gut zurechtzufinden. Und da habe ich recht viel Zeit gebraucht. Also ich würde nicht sagen, dass es das unbedingt gebraucht hat. Ich glaube, es wäre auch in Ordnung gewesen, wenn das alles smoother gewesen wäre. Aber es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und ich glaube auch jetzt so die Obsession, dass ich mich so intensiv mit Poker beschäftigt habe. Am Anfang war das auch recht ungesund, weil ich da versucht habe, irgendeine Lücke zu füllen und irgendeine Anerkennung zu bekommen, die ich vielleicht mir immer gewünscht habe. Aber mit der Zeit habe ich das, denke ich, dann ganz gut umgewandelt in positivere Erlebnisse.
Absolut, absolut. Wenn du sagst, du bist erst relativ spät zum Poker gekommen. Also ich meine, du warst, ich glaube, der einzige Spieler, der mal online und und offline quasi Weltranglisten Platz 1 war. Wann hast du mit Poker angefangen? Wie waren so die ersten Schritte, um da nochmal ein bisschen reinzugehen für alle, die deine Biografie noch nicht so kennen?
Ja, die sollten es lesen. Ich war 16, das war ganz typisch. Vielleicht auch wie viele heute Poker spielen oder mal for fun spielen. Ist ein guter Freund, hat den Pokerkoffer, hat in die Gruppe geschrieben, so hey, habt ihr nicht Bock mal euch zu treffen? Und dann haben wir uns wirklich ziemlich regelmäßig, manchmal einmal die Woche, manchmal öfter, manchmal seltener, zum Pokern mit den Jungs verabredet und abends ein bisschen was getrunken, gespielt, um ein paar Euros. Und so hat es angefangen. Und zwei von meinen Freunden haben dann angefangen, online auch intensiver zu spielen, haben da Geld verdient. Und das war schon so dieses, wow, man kann mit Pokern Geld verdienen. Und du kannst dir vorstellen, als Abiturient 5.000 Euro zu gewinnen online ist, das ist da Urlaub, Laptop, Handy, da konnte man sich alles kaufen. Deswegen, es war nicht bei mir so, aber bei meinen Freunden, die das auch disziplinierter und ein bisschen konservativer oder smarter gemacht haben als ich damals. Und das hat so den Startschuss gesetzt.
Aber war der Startschuss dann quasi zu sehen, also du hast am Anfang gesagt, so ein bisschen das Thema Anerkennung und dann kommt auf einmal das Thema Geld und irgendwie mit 17 hast du gesagt, so war das der Treiber dahinter oder war es dann irgendwie die Gemeinschaft mit den Jungs zu spielen irgendwie?
Ja, am Anfang war, also ich würde sagen, am Anfang war es echt hauptsächlich dieser sportlich kompetitive Aspekt. Es geht um Geld, das macht's ernst irgendwie. Es macht so das alles ernst nehmen. Weil ich weiß nicht, ob das vielleicht bekannt ist, so dieses, jeder kennt das, glaube ich. Wenn man jetzt Pokern einfach so spielt, ist es recht leicht, dann so, ja, okay, gut, dann jetzt ist egal. Und wenn du um Geld spielst, auch wenn es nur Beträge sind, plötzlich bringt es so einen anderen Ernst irgendwie in die Sache rein, aber nicht jetzt, es soll natürlich auch nicht zu viel sein, also es soll irgendwie genau da sein, wo du sagst, so, ja, ich nehme das ernst, aber es macht jetzt auch keinen Schaden zu. Und das war schon das, so dieses, am Anfang war es der Spaß an diesem kompetitiven Element und vor allem auch daran, ich habe das schon auch immer geliebt, wenn ich gemerkt habe, ich bin da nicht so gut drin, weil das bedeutet, okay, jetzt habe ich da eine Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, was zu lernen und das war schon eine krasse Herausforderung für mich, ja.
Das heißt, das Pokern kam auf, die sportliche Competition war geweckt, du hast dich dann aber für Studium entschieden.
Ja, es war nicht so sehr das nicht machen und studieren, sondern Poker war gar nicht im Optionenraum. Also ich habe jetzt nicht, ich spiele jetzt Poker, sondern es war, Studium war die einzige Option. Es war entweder Auslandsjahr oder Studium und Auslandsjahr war schwierig, weil ich hatte quasi kein Geld und ich war noch 17 zu der Zeit, da ging das nicht so leicht, einfach so im Ausland zu arbeiten oder im Ausland zu studieren. Und ja, deswegen ein Jahr warten wollte ich nicht. Das heißt, dann war Studium zu Hause so die logische Schlussfolgerung. Und das habe ich angefangen. Also das war jetzt nicht eine Entscheidung zwischen Pokern und Studium. Ja.
Was hast du studiert?
Medieninformatik.
Okay. Und dann, also ich glaube, weil viele ja auch immer an dem Punkt sind, okay, Studium, jetzt bin ich irgendwie drin, jetzt muss ich mir da reinfuchsen. Bei mir war es so, ich habe BWL angefangen und ich dachte, okay, das wird's. Und nach meiner ersten Klausur dachte ich so, auf gar keinen Fall. Musste es dann aber durchziehen. Du hast das Studium auch nicht komplett durchgezogen?
Also, ich habe eine Klausur geschrieben. Also ich habe wirklich 4 Monate, habe ich es wirklich probiert. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben und ich habe gemerkt, es ist, für mich war das sehr innerlich verstörend, dass ich mir so viel Mühe gebe und so schlecht darin bin.
Same.
Also ich habe wirklich 40, 50 Stunden die Woche, ich habe versucht, diese Aufgaben zu machen. Ich habe viel nicht so richtig verstanden. Also so sehr dieses, ich kann dann Sachen wiedergeben, aber ich verstehe es nicht. Und das beunruhigt mich innerlich so. Ich habe das Gefühl, okay, ich muss wieder nachschauen. Und ich sitze da und ich verstehe diese Aufgaben nicht. Dann kommt ein bisschen eine andere Aufgabe und ich verstehe überhaupt nichts. Das hat mich so unglücklich gemacht, so viel Zeit zu investieren und kaum Fortschritt zu machen. Und dann habe ich irgendwann nach dieser Klausur, das war auch, also auch da wirklich diese Klausur, ich habe mich echt für meine Verhältnisse damals, so von der Schule, ich habe mich richtig vorbereitet in dieser Klausur und es war wirklich, ich sehe die erste Aufgabe, ich verstehe es nicht. Die zweite, ich verstehe gar nichts. Die dritte, und dann habe ich die 6 Aufgaben durchgeschaut. Ich habe keine der 6 Aufgaben mehr als irgendwie so, ich verstehe so ein bisschen, was ich hier machen muss. Und danach war ich so, okay, ich bin fertig hiermit.
Du hast eine Idee, aber noch keinen Shop? Dann hör auf zu warten und starte jetzt durch. Mit unserem neuen Partner eBay und deren neuen Durchstarterprogramm. eBay macht es dir ganz leicht. Keine Verkaufsprovision, keine Angebotsgebühren und das Ganze 3 Monate lang. Du bekommst alles, was du brauchst. Du bekommst Tools, E-Learnings, persönliche Beratung und das Wichtigste, den Zugang zu 130 Millionen Kunden. Starte also jetzt dein Business ganz ohne Risiko, mit voller Power. Den Link findest du in der Shownote. Jetzt geht's weiter.
Ich erinnere noch an meine erste VWL-Klausur. Ich habe für diese eine Klausur viel gelernt wie das ganze, gesamte Abitur und bin dann da irgendwie mit einer 3,7 rausgerauscht. Und auch so, das kann's doch irgendwie nicht sein. Studium, okay. Und, aber ist dann parallel in dir schon so ein bisschen die Idee gereizt, das Pokern wurde intensiviert? Du hast gemerkt, okay, da ist was, weil wir wollen auch so ein bisschen darüber sprechen, wie kommt man in diese Pokerszene rein? Also es ist ja schon ein Sport irgendwie und wir werden nachher nochmal über dein Zeitinvest und sowas sprechen. Aber wann war das für dich immer so, dieses Hobby zum Beruf machen? Also es hat einfach Spaß gemacht und es wurde mehr Zeit reingesteckt oder?
Ja, ich bin da immer, für mich ist da immer ganz wichtig, dass die to set the record straight. Ich weiß nicht, ob es da auch so ein schönes Sprichwort auf Deutsch gibt, aber es ist halt sehr so, man, ich finde, man neigt sehr schnell dazu, da so eine Geschichte draus zu machen. Also, ja, ne, so dann kam das und so, von dem und das. Es war überhaupt nicht so. Also ich hatte keine klare Idee, auch als ich das Studium abgebrochen hatte. Ich hatte keinen Plan im Pokern. Ich habe mir natürlich irgendwie so ein bisschen so, ja, okay, es wäre schön, wenn, ja, also irgendwie da war so ein Wunschgedanke dahinter. Aber ich hatte sehr wenig Selbstvertrauen und Sicherheit, dass das funktioniert. Ich hatte jetzt auch nicht so ein, ja, ich mache jetzt das und dann funktioniert es schon, sondern es war so, ja gut, jetzt die nächsten Schritte mache ich mal das, aber keine Ahnung, ob das funktioniert oder überhaupt sinnvoll ist.
Wie wichtig ist es, einen Plan B für sich selber zu haben?
Ich glaube nicht, dass der Plan B per se wichtig ist. Ich glaube, dass die natürliche Sicherheit in einem selbst der zentrale Faktor ist. Also, wenn ich jetzt zurückdenke, ich war einfach sehr, meine Sicht auf die Welt von was sind die Optionen, die ich habe, war wahnsinnig eingeschränkt, weil ich mir selbst nicht so zugetraut habe, die Welt für mich zu gestalten. Na, also da ist die Welt, da sind die Optionen und ich kann jetzt da reintreten und dann da irgendwie mitschwimmen und das habe ich dann beim Studium probiert, das hat nicht geklappt und jetzt, okay, was sind jetzt meine Optionen? Ja, ich sehe keine Optionen. Jetzt kann ich, was ist die andere Option? Weil ich studiere was anderes. Also okay, gut, das klingt scheiße. Das heißt, dieser Gedanke von, ja, was sind meine Interessen? Ja gut, dann baue ich mir da was auf rund um meine Interessen, womit ich Geld verdienen kann, was mir Spaß macht. Das war überhaupt nicht in meiner Gedankenwelt. Also, und heute, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte was machen, dann baue ich mir die Welt so, dass ich das machen kann. Und ich glaube, es geht weniger darum, einen Plan B zu haben, sondern ich glaube, so der ganz entscheidende Faktor ist, ist man so aufgewachsen oder ist man so als Mensch, dass man wirklich tief daran glaubt, dass man das schon irgendwie hinbekommt.
Und ich finde das Wort, also ja, Selbstbewusstsein kommt ja von sich Selbstbewusstsein. Aber auch das ist ja ein Prozess. Also bis ich dieses Urvertrauen wieder in mich selber habe oder überhaupt es erlange, gerade so am Anfang 20 und du bist im Studium und merkst, es klappt irgendwie alles nicht und du hast irgendwie dein Umfeld, die ziehen irgendwie davon, den einen Kommilitonen fällt super leicht, diese Klausuren zu schreiben. Also War das für dich dann trotzdem so einfach zu sagen, okay, sich selbstbewusst sein, sich rauszunehmen, keinen Plan B zu haben und dann zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal hin und baue Stück für Stück einen Plan oder gewisse Ziele? Oder ist es dann quasi, ich lasse mich jetzt treiben und gucke, also ist es ja irgendwie auch nicht. Weil ich finde es im Nachhinein immer einfacher zu sagen, ich bin überhaupt kein Freund von diesem ganzen Thema Purpose, finde dein Purpose. Weil ich glaube, wir leben irgendwie in so einer Purpose-Gesellschaft und alle denken immer, sie sollen ihrem Purpose nachgehen. Und ich glaube, um diesen Purpose zu finden, müssen wir auch über das Thema Talent sprechen. Also was ist dein eigentliches Talent? Was fällt dir so leicht, was andere überhaupt nicht können? Wo kannst du dich nachts bis 3 Uhr hinsetzen? Für dich und mich waren es nicht die Klausuren in der Uni. Das war nicht unser Purpose und das war nicht unser Talent. Aber es liegt ja scheinbar woanders. Und wie finde ich das eigentlich raus? Wie hast du das für dich dann irgendwann rausgefunden, zu sagen, ist es die sportliche Competition im Poker? Ist es die Gemeinschaft, mit anderen Leuten unterwegs zu sein und das quasi statistisch auszuwerten, was auch immer es ist? Aber wo hast du gemerkt, das zündet mich an und das, da gehe ich jetzt weiter rein?
Ja, ich weiß nicht, ob ich 100% auf der gleichen Schiene bin wie du, weil ich finde, ganz viel davon ist in der Semantik auch, ne, wie darüber gesprochen wird, ist schon sehr aufgeladen. Ne? All diese Worte, Purpose, aber ja, eigentlich jedes Wort, was dort irgendwie verwendet wird, ist so ein ziemlich großer Sprung von, okay, wo bin ich jetzt und treffe tägliche Entscheidungen oder mache kleine Dinge, hin zu diesen riesigen Worten von Purpose, Talent oder Inspiration oder, also es ist schon jetzt nicht einfach so, ja, okay, ich bin jetzt hier und ich gehe raus und ich gehe einen Kaffee trinken, so, das ist irgendwie so da und dann kommt so diese riesigen Sachen von, ja, wenn ich muss jetzt was haben, wo ich so völlig drin aufgehe und irgendwie super gut drin bin. Und ich finde, das große Thema ist dieses Bild im Vergleich zu der Zeit, finde ich, ist das Thema. Na, also wenn ich jetzt meine Karriere nehme, ich würde sagen, ich bin sehr talentiert in vielen Bereichen, die fürs Pokern relevant sind. Aber ich habe über 4 Jahre keinen Erfolg damit gehabt. Und wie mich das innerlich aufgefressen hat, dass es nicht so war. Aber der Grund war, weil ich zu jedem Zeitpunkt, ist ja die Perspektive gewesen, die ich in diesem Moment gehabt habe und nicht per se jetzt der Weg, den ich da genommen habe. Und ich glaube, ganz oft ist es genau dieses, was war da in diesem Moment wahrscheinlich meine Perspektive, ja, dass ich alles so schlimm wahrgenommen habe. Ja, so, dass dieses, keine dieser ganz klaren Optionen zu haben, die vor mir liegt, wo ich sage, so, ja, das ist die Sache, die ich jetzt für den Rest meines Lebens machen will, versus vielleicht einfach, okay, ich probiere jetzt ein paar Sachen aus, über die paar Sachen, die ich ausprobiere, werde ich besser verstehen, was mir besser gefällt. Wenn ich 4, 5 Sachen ausprobiert habe, wird vielleicht eine Sache dabei sein oder ich werde vielleicht besser verstehen, was ich als nächstes ausprobieren will. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz. Und das ist, glaube ich, das, wo ich am meisten jetzt, wenn gerade viele junge Leute so sich damit beschäftigen oder darüber reden, so den größten Teil, den ich sehe, ist dieses, es dauert alles viel, viel, viel länger. Also der Horizont ist viel länger, bis man wirklich was kann, was mag. Also bis ich gut im Pokern war, sind 4 Jahre vergangen. Das ist lange. Ne? Also.
Und ich stimme dir komplett zu. Also ich glaube auch, wir reden über das Thema Talent und Inspiration und so, aber ein großer Teil des Wegs ist ja auch Durchhaltevermögen, glaube ich, einer gewissen Sache treu bleiben und dann aber auch dieses persönliche Ausschlussverfahren. Also was funktioniert für mich und was nicht? Welche Erfahrungen möchte ich dabei machen und wo kann mich das zum nächsten Schritt hinbringen? Du sprichst in deinem Buch, 2012 war dein Höllenjahr. Ja. Was war 2012 und wie hat dieses Höllenjahr dann quasi mit den 4 Jahren Poker zu tun?
Also ich habe so hobbymäßig angefangen 2010 circa und 2012 war so das Jahr, wo ich mein Studium abgebrochen habe und wo ich dann wirklich, also wo würde ich sagen, so dieser Moment eingesetzt hat von, okay, ich muss jetzt was ändern. Ich kann jetzt nicht weiter rumdaddeln. Mal 3.000 Euro gewinnen, wieder alles verlieren, mal 1.000 Euro gewinnen, wieder verlieren, wieder auf Null, wieder auf 3.000, wieder auf Null. So, vorher war einfach dieses, okay, ich überschätze mich ständig, ich bin sehr ungeduldig, will sehr schnell, sehr viel und natürlich vernachlässige ich dabei den Prozess. Also das wirklich, den Prozess gesund anzugehen und nachhaltig an mir zu arbeiten, das habe ich dabei vernachlässigt. Und ich glaube, das war so irgendwann dieser Punkt, dass ich durch den Schmerz, durch natürlich auch das negative Ergebnis dann gemerkt habe, okay, ich muss an diesem Teil irgendwas ändern. Ich muss das irgendwie ein bisschen stabiler, ein bisschen nachhaltiger gestalten. Das ist nicht eben so, okay, ständig, ja, wenn ich einen leichten Erfolg habe, dann versuche ich direkt durchzustarten und irgendwie auf einem Level zu spielen, wo ich noch nicht gut genug war. Und das hat so 2012 angefangen. Und ich glaube, das war ganz schwierig für mich, dass dann so in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, okay, ich mache das jetzt Vollzeit oder mehr als Vollzeit, aber B auch wirklich, okay, ich mache mir jetzt diesen Plan, ich versuche das jetzt irgendwie einzuhalten. Und dieser Struggle für mich darin war, ich habe mir das vorgenommen, ich habe es auch nicht immer hinbekommen, das ganz einzuhalten und dann darin wieder zu scheitern und dann die Selbstzweifel von, oh, hätte ich das doch mal gemacht und dann wieder probieren und dann wieder. Und das hat mich innerlich aufgefressen, irgendwie da so das Gefühl, ich kann nichts, ich werde das nie hinkriegen.
Und trotzdem hast du es geschafft, 4 Jahre durchzuziehen.
Ja, ich glaube schon, dann am Ende ist es so ein bisschen auch eine Mischung aus, mir hat das viel Spaß gemacht. Das war ein großer Motivator. Diese Probleme, diese Puzzle zu lösen, nenne ich es im Pokern immer, das ist einfach was mir schon immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann muss ich auch sagen, ich war sehr optionslos. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich hatte jetzt 3 Optionen und habe mich für Poker entschieden, sondern ich hatte das Gefühl, ich habe eine halbe schlechte Option und mache halt das weiter, was mir gerade am meisten Spaß macht, womit ich aber auch nicht wirklich erfolgreich bin. Und deswegen war es so ein bisschen, okay, ich weiß gar nicht, was ich sonst machen wollen würde.
Welche Rolle hat damals noch so deine Familie gespielt? Wenn man an Poker denkt, dann denkt man ja auch so ein bisschen shady und da sitzen irgendwelche Leute in irgendwelchen Hinterzimmern mit viel Zigarrenrauch und spielen dann irgendwie um viel Geld. Du hast ja für dich schon den Plan gemacht zu sagen, das hat mal das Potenzial, professioneller zu werden und es soll nicht so volatil sein, jetzt mal 1.000 Euro plus, dann minus. War das ein Thema zu Hause oder hast du dich davon freimachen können?
Na, ich bin mit 17 ausgezogen, also mit 15 bei meiner Mutter ausgezogen, zu meiner Oma gezogen und dann mit 17 ausgezogen. Dementsprechend, alleine das schafft schon mal eine große Distanz so hin, dass das nicht jeder so mitbekommt. Dann, dass ich gesagt habe, dass ich mein Studium abbreche, natürlich auch ein bisschen rausgezögert. Das heißt, da war dann etwas Puffer und dann war hauptsächlich eher so der Gedanke, ich habe jetzt denen auch nicht erzählt, dass ich da jeden Tag Poker spiele, sondern damals war es für mich auch so ein bisschen ein breiterer Kreis, also meine Mutter, ein bisschen mein Vater, dann meine Onkels, Tanten oder Onkels und Tante, meine Oma, mein Opa. So, das heißt, es war irgendwie, die haben sich eher, glaube ich, Gedanken gemacht rund um, okay, was mache ich jetzt als nächstes, studiere ich vielleicht nochmal und da war Poker jetzt gar nicht so krass zentral.
Jetzt wollen wir so ein bisschen auch nochmal verstehen und ich glaube, ey, mit 19 irgendwie lost zu sein, zu sagen, okay, Studium ist nichts, ich breche jetzt hier die Zelte ab, fokussiere mich jetzt mal strukturiert darauf, in diesem System Poker besser zu werden. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen, was ich heute auch von dir lernen will. Wie kann man das System, dieses Thema Zielsetzung auch nochmal für sich selber übertragen und wie machst du es eigentlich heute? Also irgendwie, du hast so ein paar Phasen, die du beschreibst im Buch. Nimm uns mal mit in dein eigenes Framework, wie du dir Ziele setzt, wie du sie dann auch trackst. Also bist du so ein Micromanager im Sinne von super viele Ziele und du bist da super detailliert hinterher. Wie kann man selber so sein eigenes System finden und zu sagen, okay, wann treffe ich die Entscheidung, auch etwas sein zu lassen und wann lohnt es sich auch irgendwie dran zu bleiben?
Ja, also ich würde sagen, es gibt so zwei Stränge. Der erste ist, so wie ich da durchgegangen bin, so in meiner Historie jetzt die letzten 15 Jahre. Und der zweite ist so, wie ich es jetzt heute machen würde und wie mein Blick heute ist. Wie ich es gemacht habe am Anfang war vor allem so ganz simpel. Also und das, glaube ich, habe ich ganz gut gemacht. Also ich denke, wenn man jetzt in eher einer, ich war schon in einer Überlebenssituation. Das war wirklich eher so Survival und nicht jetzt Thriving. Deswegen, damals war mein Ziel eher, okay, so viel Geld damit zu verdienen, dass ich davon leben kann. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel was, wo ich mir oft denke, jetzt gerade wenn man sehr jung ist, ist das ja gar nicht so viel. Mhm. Ja, also Miete, genug zum Essen zu haben und sich frei bewegen zu können. Und dann war für mich natürlich ein ganz großer Teil, dass ich das versucht habe. Also ich würde sagen, ich war da immer ziemlich rebellisch. Ich wollte das jetzt nicht so mit verschiedenen Sachen verbinden. Also ich wollte jetzt nicht da einen Nebenjob haben und dann irgendwie pokern, sondern ich wollte nur pokern. Und das war auch der Grund, warum ich so gelitten habe, weil ich das Pokern nicht stabil genug gemacht, nicht konservativ teilweise auch genug gemacht habe und auf der anderen Seite aber nicht wollte, meine Zeit mit irgendwas anderem zu verbringen. Und das hat halt eben das Jahr so schwierig gemacht und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Sache, die man irgendwie balancieren muss, wie man das am besten macht für einen selbst. Aber ich glaube, so ein ganz essentieller Teil war mein Ziel am Anfang nicht jetzt irgendwie, ja, ich will der beste Pokerspieler werden oder ich will 100.000 Euro verdienen, sondern es war so, ich will 800 Euro im Monat verdienen. So, das ist so mein, das konnte man damals schon ziemlich genau, okay, ne, so, ich spiele jetzt irgendwie, dann muss ich 15-Dollar-Turniere spielen, ich muss da mindestens 10% im Schnitt gewinnen, das sind 1,50 Euro. Und dann will ich 800 Turniere im Monat spielen. Das war dann wirklich, ich habe das dann quasi rückwärts ausgerechnet. War so, ja, okay, dann verdiene ich so viel die Stunde, muss so und so viel spielen, so viel Turniere, so gut sein. Und das war realistisch. Also es war wirklich, okay, das machen andere. Ich habe mir andere angeguckt, die das machen, die das schaffen. Und habe dann versucht, das irgendwie zu emulieren. Und das hat so mehr oder minder gut geklappt. Aber das war mein Ansatz.
Und machst du das heute genauso? Also, dass du dir ein realistisches, konkretes Ziel setzt und das dann quasi in Teilschritte runterbrichst? Oder wird sich das verändern?
Heute mache ich es ganz anders. Also, ich finde, das ist auch ganz anders, wenn man in so einer Überlebenssituation ist, finde ich, das schafft eine andere Herangehensweise, ein ganz anderes Mindset. Heute ist natürlich die Frage, okay, wofür mache ich überhaupt Dinge? Also, was ist meine Motivation? Was hält mich vielleicht auch? Ich glaube so sehr an, ich stelle mir das immer so ein bisschen wie ein Magnetismus vor. Also was sind Dinge, die mich anziehen? Weil das ist eine Sache, die für mich ganz logisch ist. Irgendwie, wenn mich was anzieht, dann ist das eine Art von Energie, die ich nicht selbst aufbringen muss oder die ich irgendwo anders herholen muss, sondern die scheint einfach zu entstehen. Und so versuche ich sehr mein Leben zu leben, dass ich gucke, okay, welche Sachen ziehen mich an, welche stoßen mich eher ab. Weil ich nicht so viel Energie aufbringen will in meinem Leben. Ich möchte nicht so viel Energie verheizen, ich will mich nicht ausbrennen, sondern so energetisch positiv leben wie möglich. Das heißt, wenn ich jetzt an irgendwas rangehe, ich würde sagen, was jetzt damals so eher so quantifizierte Ziele waren, bin ich jetzt heute kein so Fan davon mehr, sondern es ist mehr eine Art von Visualisierung. Also ich versuche mir eher vorzustellen. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee, so dieser Gedanke. Ich sag jetzt mal, das typische Ziel setzen wäre ja eher, okay, das ist der Körper, in dem ich sein will, ja, oder so, ich bin Sixpack und jetzt, was muss ich machen, um Sixpack zu haben? Ja, okay, dreimal die Woche Gym, die Ernährung und jetzt, zack, der Plan. Ne, und dann, okay, klappte, klappt nicht, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, ist ja so, wenn ich das jetzt von außen betrachte, ist für mich, okay, der entscheidende Faktor, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, ist Disziplin. Wie leicht fällt es der Person, Energie entgegen des momentanen Willens zum Beispiel zu lenken und zu gestalten? Ich bin kein so disziplinierter Mensch.
Das wäre meine nächste Frage.
Ja, also ich bin nicht so gut darin, Energie entgegen meines momentanen Willens zu lenken. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich fühle mich gerade müde, dann zu sagen, ja, ist jetzt egal, du machst jetzt das. Da brauche ich einen substanziellen Grund. Ne? Und dann merke ich, okay, ein Sixpack wäre für mich dann nicht der Grund, sondern der Grund wäre, wenn ich jemanden retten muss, ja, natürlich, dann mache ich alles, um
das eigene Warum oder das Warum hinter diesem Ziel einfach nochmal zu verstehen.
Und da würde ich sagen, so, das ist irgendwie ein Segen und ein Fluch. So, ich bin sehr, was das angeht, sehr sehr hinterfragend. Also ich will das dann auch, ich kann nicht einfach, ja, ist egal, sondern ich mache das jetzt. Das heißt, ich brauche irgendwie einen Zugang zu den Dingen. Das heißt, wenn es jetzt um körperliche Gesundheit geht, dann muss ich irgendwie einen Zugang dazu finden. Nicht einfach nur, ich will ein Sixpack, weil das sieht geil aus und andere finden es, sondern irgendwie, okay, wo ist dieser Zugang, wo ich sage, ich brauche dieses, also ich will mich gut fühlen und das ist es mir wert. Also ich liebe mich genug oder ich bin mir wichtig genug, dass ich sage, ich möchte mich in mir, in meinem Körper gut fühlen und dieses Gefühl, das ist mir richtig viel wert. Das ist richtig, also das ist für mich richtig schwer, das zu finden, weil ich ganz lange in meinem Leben das Gefühl hatte, ich bin es nicht wert, dass ich mich um mich kümmere. weil ich gar nicht wusste, okay, was ist mein Wert oder warum bin ich es wert? Weil ich glaube, dass andere mir vielleicht auch nicht so klar gesagt haben, warum ich es wert sein sollte oder das Gefühl gegeben haben. Und deswegen heute meine Zielsetzung, wenn ich an was rangehe, ich arbeite sehr, sehr viel mit Vorstellungen, mit Visualisierung, weil das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee, dass man sagt, okay, wie fühlst du dich in diesem Moment? Ne, so, wenn ich jetzt so handle oder in dieser Situation bin oder in diesem Projekt mit diesen Leuten arbeite, wie fühl ich mich in diesem Zustand? Und wenn ich dann das Gefühl habe, in diesem Zustand, das finde ich sehr inspirierend, das finde ich sehr spannend, da kann ich mir vorstellen, dass ich mich sehr gut fühle, dann schafft diese Vorstellung schon teilweise eine Art von Motivation in mir zu sagen, okay, ich bin gewillt, Energie zu investieren, in diesen Zustand zu kommen. Und jeden Moment, jeden Tag, jede Woche lerne ich dann dazu, dann stelle ich mir wieder vor, wie ist das? Und dann verändert sich auch diese Vorstellung. Manchmal lerne ich nach was Neues dazu, merke so, das wäre doch cool oder das. Das heißt, es ist dann viel organischer. Und das würde ich sagen, so hat sich meine Zielsetzung weg von diesem, okay, ich setze jetzt ein quantifizierbares Ziel und setze Energie frei, um das zu exekutieren, hin zu ich versuche mich als Mensch weiterzuentwickeln und sehr organisch ständig wieder dahin zu gehen, zu okay, wo möchte ich mich hinbewegen, wo möchte ich mein Leben hinbewegen.
Und ich glaube, das, was du beschreibst, also wenn ich dieses Ziel mir setze, wie will ich mich in dem Moment fühlen, aber auch welche Erfahrungen will ich auf diesem Weg machen und mir auch selber einzugestehen, das kann auch mal hart sein und es gibt auch mal Tage, da habe ich keinen Bock. Und trotzdem diesen Weg zu gehen, weil dieses Gefühl, diese Motivation dahinter, wenn ich das dann erreiche, mich genauso zu fühlen. Du hast eben gesagt, den Satz, ob das überhaupt funktioniert. Wann war für dich so dieser Moment in dieser Reise zu sagen, das funktioniert? Das sind mehr als 800 Euro und ich kann mehr als Miete bezahlen und ich kann mir jetzt auch noch was Besseres zu essen holen.
Das war so circa ein Jahr später, 2013, so Mai, Juni, Juli habe ich so das erste Mal dann, also ich habe Ende 2012 schon ein bisschen Geld verdient, das dann auch wieder verloren und dann eine Weltreise gemacht und nach der Weltreise habe ich angefangen, wirklich relevantes Geld mit Pokern zu verdienen.
Lass uns mal ein relevantes Geld zu verdienen. Lass uns jetzt mal einmal in diese glitzernde Welt, in diese Pokertische in Vegas und sowas. Lass uns nochmal da einen Blick hinter die Kulissen. Du schreibst auch in deinem Buch drüber, es gibt diese Welt von außen und wie die Medien darüber berichten und es gibt aber auch deine Welt als Spieler, der dann an diesen Tischen sitzt und der dann irgendwelche riesen Buy-ins hat, mit wo es um mehrere Millionen geht. Das ist ja irgendwie so, wo du in deinem Buch auch drüber sprichst, das ist so die schillernde Phase, aber auch gleichzeitig auch irgendwie auch so eine dunkle Phase, weil es dann relativ schnell für dich sehr hoch an den Olymp der Pokerspitze ging. Was sind so zwei, drei Erinnerungen oder Momente von den wirklich großen Turnieren, die dir bis heute noch so im Kopf schweben?
Also live und online ist sehr unterschiedlich. Ich würde es immer so ein bisschen wie eine Treppe beschreiben. Wenn du einmal die nächste Stufe erklommen hast, von der Stufe vorher ist die nächste Stufe manchmal crazy und manchmal auch relativ gesehen verrückter als die Stufe danach, obwohl sie dann für andere von außen krasser aussieht, ne? Weil die 10. Stufe sieht für Außenstehende einfach krasser aus als die 2. Aber wenn du auf der 1. bist, ist manchmal die 2. krasser. Und so war das bei mir schon auch. Also von 0 auf 20.000 Euro, das war für mich crazy. Also als ich 50.000 Euro auf dem Konto hatte, das war für mich so unreal, ich war so happy, weil es der Sprung war von viele Sorgen und Ängste zu keine oder kaum Sorgen. Und alleine das hat emotional so viel freigesetzt bei mir. Und dann der Sprung zu 1 Million Euro, das ist innerhalb von 4 Monaten passiert. Also das war eine der emotional krassesten Situationen, Situation 1. Ich habe in kurzer Zeit einige Turniere gewonnen, habe so 300, 350.000 Euro gewonnen bis September 2013. Dann hatte ich 50% Anteile gekauft bei einem sehr guten Freund, einem meiner engsten Pokerfreunde damals, der dann die Online-Weltmeisterschaft für 1,3 Millionen gewonnen hat. Das heißt, ich hatte 650.000 davon und bin in einer Nacht zum Millionär geworden. Situation 2, ein Jahr später. Also das ist, die Absurdität ist für Außenstehende schwer zu beschreiben, aber ein Jahr später habe ich die Online-Weltmeisterschaft gewonnen für 1,3 3 Millionen oder 1,2 irgendwas Millionen. Und da spielen tausende Leute mit, ne? Also, dass er das Jahr davor gewinnt und dann ich das Jahr danach. Also, das war so eine surreale Erfahrung. Und dann Situation 3, 2016. 2015 hatte ich kein so gutes Jahr. Und 2016 habe ich dann jedes Turnier gewonnen, was ich gespielt habe. Und so eine der krassesten Erfahrungen war, einen Bracelet zu gewinnen. Das ist so die relevanteste Trophäe beim Pokern, quasi so die Welt Live-Poker-Weltmeisterschaft. Da gibt es dann mehrere Turniere, aber ich habe eben eins der größten dort gewonnen für knapp 5 Millionen Dollar. Ja.
Weißt du noch den Moment, als du die letzte Karte, die letzte Hand gespielt hast und dann wusstest, okay, das geht an mich?
Ja, ich kann mich ehrlicherweise jetzt nicht so krass hineinversetzen, aber wenn ich die Videos sehe, dann kriege ich schon kurz Gänsehaut, ja.
Weil du so im Tunnel im Fokus in dem Moment bist, also schalte man...
Nein, einfach weil es so lange her ist. Okay. Es ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei anderen Menschen anders. Ich habe noch nie in einem anderen Körper gelebt, aber für mich ist es so schwer, so eine Situation jetzt wirklich wieder zu fühlen. Also ich sehe das und ich kann es mir vorstellen, aber das ist gefühlt wie eine Ewigkeit, also ist eine Ewigkeit her, ist jetzt genau ja, fast 10 Jahre her. Und es war wild.
Ich glaube, du hast es eben schon beschrieben. Also es ist für viele absurd, also für viele nicht nachvollziehbar, was für Summen da irgendwie. Und in allen Interviews, die ich mir gestern von dir angeguckt habe, viele Leute schreiben ja, wie bodenständig du bist und wie du quasi diese Summen nicht verherrlichst, aber auch nicht relativierst. Also irgendwie so ein gesundes Gefühl dazu hast. Trotzdem interessiert mich super, wie gehst du mit diesem Druck, mit diesem mentalen Fokus in der Situation um? Also hat es für dich damals einen Unterschied gemacht, ob du um 20.000 spielst oder 200.000 Euro? Ist das schon ein Shift oder ist das für dich eigentlich von der Situation und von der Vorbereitung ähnlich?
Also mein mentaler Ansatz war immer, ich möchte keinen Unterschied machen, egal um wie viel es geht. Das war immer mein Ansatz. Ob ich jetzt um 100 Euro, um 1.000 oder um 10.000 oder um 100.000 spiele, ist per se die gleiche Strategie. Das Einzige, was sich verändert, ist die Gegner. Und es war auch immer mein Ansatz zu sagen, in Trainingssituationen lerne ich für größere Situationen. Und ich glaube, das hat auch langfristig sehr viel geholfen, weil ich einfach sehr viel profitiert habe von den Stunden, die ich ganz am Anfang meiner Karriere investiert habe. Also andere waren dann eben nicht so versiert da drin, andere zu lesen zum Beispiel. Ich habe ganz viel der Zeit, die ich investiert habe, war, da habe ich noch kleine Turniere gespielt, da habe ich 300, 500 Euro Turniere gespielt, da habe ich mir schon sehr genau meine Gegner angeschaut und geschaut, wie ich mich selbst verhalten will. Das heißt, ich kam mit sehr viel Erfahrung, ohne eigentlich so viel Zeit gehabt zu haben oder jetzt die höchsten Turniere gespielt zu haben auf diese Limits. Und ich glaube, gerade diese Vorbereitung hat mir sehr viel geholfen. Deswegen, ja, ich glaube, immer das ernst zu nehmen und sehr oft mein Bestes zu geben, das war schon ein bisschen ein Erfolgsrezept.
Lass uns einmal so die Faktoren für einen Pro-Pokerspieler mal runterbrechen. Du hast gesagt, Menschen lesen ist das eine. Was sind noch die entscheidenden Faktoren, die einen Pro zu einem guten Amateur unterscheiden?
Ich würde sagen, es ist eher wie ein Haus. Es ist nicht so, dass du jetzt einen drei Fähigkeiten hast, die du einfach haben musst. Ich würde sagen, jede Fähigkeit baut auf deiner emotionalen Resilienz und Stabilität. Wenn du emotional instabil bist, kannst du noch so talentiert sein, du wirst keinen Erfolg beim Pokern haben. Es ist zu herausfordernd emotional. Du wirst zu viel abweichen, zu viele Fehler machen. Deswegen, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die Grundlage. Und dann darauf kommen die technischen Fähigkeiten. Ja, also da kommt dann sowas wie Mustererkennung. Das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit beim Pokern. Die Menschen lesen ist im Live-Poker sehr wichtig. So mit der Mustererkennung hängt das ja auch irgendwie recht eng zusammen. Und dann würde ich sagen, ist Execution. Also so Intuition und Execution ist auch sehr wichtig. Das ist extrem schwer zu beschreiben, aber es gibt einfach Spieler, die haben ein gutes theoretisches Verständnis, aber die setzen es dann nicht so gut um wie andere und andersrum. Und da, das wäre jetzt so eine der Sachen, die schwer ist. Ich habe das Gefühl, das gut erkennen zu können. So wäre es einfach irgendwie, das sind so diese street-smarten Leute. Das sind so die, die irgendwie dann mit 15 auf irgendeinem Parkplatz Tickets verkaufen, keine Ahnung. Das sind so, manche Leute haben einfach so ein bestimmtes Ding irgendwie. Ja, das hilft auch extrem, wenn du das hast.
Du wurdest ja auch so ein bisschen als The German Wunderkind beschrieben.
Von mir.
Nicht von dir, klar. Und dieses Thema, also jetzt nochmal die Parallele zwischen Pokern, du hast die Fähigkeiten beschrieben, emotionale Stabilität, Mustererkennung und dann gleichzeitig aber auch Menschenlesen. Wie hast du dieses Thema Menschenlesen beigebracht und wie können wir das quasi auch nochmal für uns so ein bisschen übertragen? Weil ich hab dazu gleich noch eine spezielle Frage, aber wie schnell, wir beide haben uns heute kennengelernt, wie schnell achtest du auf Körpersprache, Gestik, Mimik? Also fängt das bei dir unterbewusst schon an? Ordnest du das direkt ein? Wie funktioniert das?
Ja, ich ordne das natürlich irgendwie ein, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Teil ist schon auch immer eine gewisse Offenheit zu behalten. Die hatte ich früher nicht so, da war ich schneller da drin, das auch so ein bisschen zu schließen dann. Also ich ziehe meinen Schluss oder ich finde vielleicht was, was mir jetzt nicht so gefällt und dann ist für mich die Beziehung mit der Person vielleicht limitiert. Das würde ich heute weniger machen. Also ich gebe heute auf jeden Fall Menschen viel mehr Chance und bin offener, Neues zu entdecken und mich auch zu irren. Da helfen mir auch die Menschen in meinem Umfeld sehr. Ich finde, gerade beim Menschenlesen ist ganz spannend, weil das wird, gerade beim Pokern, ich werde die Frage natürlich oft gefragt, ich finde, das ist nochmal ein recht großer Unterschied. Ich habe ja jetzt beim Pokern, wir nennen das Tells, wenn du was hergibst, wo man irgendwie Informationen draus ziehen kann, Tells gibt es ja die ganze Zeit. Na, also auf so vielen Ebenen, auch jetzt du, wie wir uns begegnet sind, wie schnell du sprichst, was für eine Tonlage du sprichst, wie du dich kleidest teilweise. Ja, also es gibt dann eher so passive Sachen, wo man vielleicht auf deine Herkunft, deine Sozialisierung schließen kann. Und da ist so unfassbar viel dabei. Ne? Also wie bist du wahrscheinlich aufgewachsen, lässt ja schon unfassbar viel auf deinen Charakter schließen.
Absolut, deswegen die Frage nach der Kindheit auch. Ich glaube, da kann man ganz viel drüber lernen schon.
Unfassbar viel. Aber auch, ich glaube, alleine auch schon, ne, so, wie begegnest du mir jetzt beispielsweise? Ne? Wie ist dein Rollenverständnis von dir als Host oder Interviewer jetzt da? Und wie vielleicht von darauf zu schließen, wie siehst du dich in deinem, ne, so wie, was, bist du ambitioniert, weniger ambitioniert, wie siehst du, also das ist dann mehr wie so ein, das ist nicht, dass ich jetzt all diese Gedanken aktiv habe, aber es ist schon so, dass ein gewisser Eindruck da ist und ich tendenziell aber eher so, würde ich sagen, nach so ein paar Kernsachen für mich nach Sympathie filtere, also für mich ist Authentizität und Ehrlichkeit was ich fast über allem priorisiere. Also vielleicht, um das ein bisschen pragmatischer auch zu machen. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich finde, Integrität ist alles, also auch im Business. Und du kannst unterschiedliche Fähigkeiten haben. Wenn dir Integrität fehlt, wird es gefährlich. So, ich habe gerade das Sprichwort ziemlich zerstört, aber es ging um Hiring und es ging um, ich glaube, Intelligence, Integrity und jetzt habe ich das dritte I vergessen. Irgendjemand wird das wahrscheinlich wissen. Auf jeden Fall ging es eben darum, dass sehr wichtige Eigenschaften sind und Integrität ist für mich.
Hire for attitudes, train for skills ist ja auch so ein bisschen.
Ja, wobei ich finde, Attitude ist nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Also es gibt, aber ich finde wirklich so, Integrität ist eigentlich für mich das Wort, was es auf den Punkt bringt. Von dem ich, das für mich ganz, ganz zentral ist. Und danach filter ich sehr stark in sozialen
Interaktionen. Und diese Fähigkeit, also du hast es ja gesagt, du hattest die Erfahrung und das Skill-Level relativ schnell dann im Live-Poker dein Gegenüber zu lesen. Und wir sind ja darauf gekommen, jeder gibt zu irgendeinem Zeitpunkt mehr von sich preis, wie er sich kleidet, wie er sich verhält. Und das ist ja einer der Fundamente, Fähigkeiten beim Poker. Wo hört strategisches Denken auf und wo fängt auch bewusste Manipulation, wo fängt das an?
Kann man das soweit steuern?
Beim Pokern?
Ja. Und dann quasi auch die Übertragung auf Alltag, Verhandlungen. Wir alle verhandeln ja ständig. Also die zuhören, es gibt Gehaltsverhandlungen, es gibt eine Finanzierungsrundenverhandlung. Also wir befinden uns ja permanent eigentlich in diesem Thema Risiko, Abwägung, Entscheidung treffen. Und die einen können es besser und ich versuche so ein bisschen zu verstehen, lassen sich davon Dinge vom Poker übertragen? Also gibt es gewisse, ich finde Formeln zu einfach, aber gibt es, wie du eben schon gesagt hast, dieses Haus, gibt es eine Entscheidungsmatrix, gibt es Signale, die ich noch bewusster steuern kann, die Fähigkeit, die du vielleicht hast, die wir noch nicht haben?
Ja, es sind ein bisschen unterschiedliche Themen. Also jetzt das Manipulieren im Pokern ist nochmal eine ganz andere Thematik, weil die Manipulation wäre dann eher falsche Signale zu senden. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Das nennt sich Fake Tells. Das wäre quasi, dass du jetzt absichtlich falsche Informationen streust zum Beispiel. Du kannst natürlich auch versuchen, durch jetzt Verhalten irgendwie deinen Gegner einzuschüchtern. Zum Beispiel, das habe ich sehr viel gemacht. Aber das ist jetzt nicht so arg übertragbar aufs echte Leben. Ich trenne das auch so ein bisschen, weil mit bestimmten Werten, wenn ich jetzt aufs Pokern schaue, dann ziehe ich da schon sehr stark diese Grenze. Es ist eine Spielumgebung. Es gibt Regeln und in diesem Spiel spiele ich so. Und das Leben ist für mich ein ganz anderes Thema. Das heißt beispielsweise da ist ja die Frage, okay, auf was für eine Zielgröße optimiere ich? Beim Pokern ist ganz klar, auf welche Zielgröße ich optimiere. Da optimiere ich darauf, Chips zu gewinnen. So, und im Leben ist diese Zielgröße definitiv, wenn ich es jetzt parallelisieren würde, dann würde ich sagen, es ist für mich ganz klar, dass ich nicht die meisten Chips gewinnen will. Also ich möchte nicht das meiste Geld verdienen. Und da ist es aber dieser Raum. Und in diesem geschlossenen Raum verhalte ich mich dann teilweise anders, ziehe dort aber auch meine Grenzen, sage dort dann vielleicht auch, okay, diese Grenze möchte ich nicht überschreiten, so, ich möchte alles in diesem Raum machen, aber nicht, zum Beispiel, ich möchte nicht betrügen, ich möchte nicht cheaten, ich möchte auch nichts in dem Graubereich machen, sondern ich möchte meinen eigenen Vorstellungen gegenüber handeln und zum Beispiel auch jetzt so stark in diese Manipulation einzusteigen, ich würde mehr Geld verdienen, wenn ich Leute mehr gegen mich aufbringen würde durch weirdes Verhalten. Ja, also gibt es teilweise Leute, die absichtlich
mehr provozieren.
Genau.
Conor McGregor, ein bisschen
so in die Richtung, sind. Genau. Und das würde mir, wenn ich cool bin und provoziere, würde mir das wahrscheinlich einen positiveren Erwartungswert, also mehr Geld generieren. Aber das möchte ich nicht machen.
Du hast dich dagegen entschieden. Interessant.
Und im echten Leben finde ich nochmal ganz anders. Also da zum Beispiel, ich würde sagen, wir alle haben auf eine gewisse Art und Weise manipulative Verhaltensweisen. Ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Prozess ist, das zu reflektieren und zu schauen, wo habe ich die? Wieso habe ich die? Wie fühlt sich das an, das zu realisieren, dass ich die habe? Weil ich glaube, jetzt beispielsweise gefallen zu wollen, Aufmerksamkeit zu wollen, geliebt zu werden, wie auch immer. Ne? So, was sind jetzt, du machst einen Podcast. Ne? So, warum machst du den? Du bist Unternehmer, du baust irgendwas auf. Warum machst du das? Ne? Und ich glaube, so meine Philosophie ist, so nah an diese Essenz ranzukommen von, stellst du mir jetzt eine Frage, weil du glaubst, die kriegt jetzt die meisten Klicks, oder stellst du mir eine Frage, weil es dich gerade wirklich interessiert? Und das ist, würde ich sagen, so dieser Unterschied ist meine Lebensphilosophie.
Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Ego is your biggest enemy. Geht ja so ein bisschen einher. Und ich glaube, genau was du beschreibst, und das auch wieder anfangen, sich selbstbewusst sein, dann seine Ziele zu verstehen, warum, und daraus auch, wie will ich gesehen werden. Also wir kämpfen, glaube ich, alle irgendwo um Anerkennung und Bestätigung. Und wir sind ja irgendwie soziale Wesen. Und man muss für sich rausfinden, in welchem Rahmen und was ist auch mein Wirkungsrahmen und was ist mein Dasein. Und dann aber auch irgendwann die bewussten Entscheidungen zu treffen, wie du sagst, ich könnte wahrscheinlich, weil ich fand es interessant, du hast eben gesagt, am Pokertisch optimiere ich, ich will am meisten Chips gewinnen. Aber du hast ja eben gesagt, ich könnte sogar noch mehr Chips gewinnen, wenn ich jetzt quasi das provokante Arschloch wäre. Mache ich aber nicht. Also ist ja nicht mein Ziel. Auch dann wieder, was ist dein Status? Wie wirst du als Pokerspieler wahrgenommen? Was ist dein Stiltyp? Wofür willst du irgendwie stehen? Und das ist ja auch wieder quasi dann wieder eine bewusste Entscheidung zu sich selber und zu sich nach außen.
Ja, weil es auch viel Spillover gibt, weil es auch Nebeneffekte gibt. Also beispielsweise, es wird medial Ne? Und es ist gar nicht jetzt nur für mich, sondern es ist teilweise auch, das sind jetzt auch Fragen, die ich mir hier stelle, die ich mir mit dem Buch gestellt habe. Das eine ist, okay, was ist eine Frage, die mich interessiert, was ist was, was ich gerne ausdrücken möchte. Und dann hat es aber auch Nebeneffekte, dann kriegen das vielleicht andere mit, ne? Sehen das, integrieren das vielleicht bei sich auf irgendeine Art und Weise. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach nur, ja, okay, ich kann jetzt da mehr Chips gewinnen, sondern ich finde es ist dann auch viel, okay, in was für einem, es passiert ja im Leben, ja, es steht ja in diesem Kontext, was für einen Einfluss hat das? Und das finde ich recht wichtig, sich die Frage zu stellen.
Absolut. Also ich glaube, wir können noch viel tiefer in dieses Thema reingehen. Jetzt ist dein Buch, hast du ja auch bewusst in verschiedene Phasen unterteilt. Du hast ja eben gesagt, so, es war drei Momente, es war super crazy, das erste Mal irgendwie 30.000 Euro auf dem Konto zu haben. Und irgendwie ein Jahr später hast du das erste Mal 1 Million auf dem Konto. Auch das ist wahrscheinlich eine Frage, die du dann häufiger bekommst. Also, was sind so Dinge, was macht man mit diesem Geld dann? Was war das erste, was du dir gekauft hast? Also, ist es dann noch monetär getrieben? Ist es das erste große Auto? Was hast du mit diesem Geld am Anfang gemacht?
Ich habe meiner Mutter eine Wohnung gekauft und mir selbst eine Wohnung gekauft. Das waren die ersten Sachen, die ich gekauft habe.
Und also in einer Welt Poker, Glamour, viel, viel Geld, welche Rolle spielt Gier oder was beobachtest du da?
Spielt eine große Rolle. Also auch eine Eigenschaft, die ich bei mir immer wieder mal wahrgenommen habe. Ich glaube, ist eine sehr wertvolle Reflexionsmöglichkeit, die es einem bietet. Ich würde jetzt bei mir sagen, dass es Dutzende Situationen gab, wo ich dieses Gefühl dann irgendwie sowas so zu mir zu, so, ach, okay, so die Möglichkeit, ja, warum, ne? Und das Spannende ist, dass da schon, dass es sehr interessant, finde ich, ist, wie viel damit, also was man da für eine Tür aufmacht oder was ich da für eine Tür dann aufgemacht habe, so dieses wie ignorant ich gleichzeitig gegenüber anderen Sachen dann in dieser Sache war, Sachen ausgeblendet habe, also auch eine gewisse Art von Intelligenz gleichzeitig verloren geht. Also es ist irgendwie, finde ich, sehr schwierig, sehr gierig und sehr kongruent und intelligent gleichzeitig zu sein. Und ja, ist auch eine sehr spannende Erfahrung für mich. Also versuche ich sehr stark daran zu arbeiten, diese Situationen zu realisieren und vermeiden.
Du sprichst in deinem Buch dann quasi, Thema vermeiden, also du warst on top of the world, Licht, und jetzt kommen wir auch quasi wieder zum Schatten. Also du hast ja gesagt, ich glaube, ich habe es dann irgendwo gesehen, 7 Wochen lang in Vegas, 13 Stunden pro Tag gespielt. Das ist ja A, eine super körperliche Belastung, und beschreib nochmal selber, du warst danach ausgebrannt, du hast gesagt, das war es jetzt erstmal für mich, ich habe eine Pause gemacht. Wie fühlt sich diese Einsamkeit, also gibt es eine Einsamkeit an der Spitze? Was ist, was wir alle nicht sehen von einem Teil des Erfolgs? Und dann quasi, wie ging es für dich weiter nach der Phase?
Also die, ja, Einsamkeit an der Spitze, es ist im Poker nochmal ein bisschen anders teilweise als jetzt im Unternehmertum manchmal. Im Poker ist es schon sehr, du hast einen Pool, alle zahlen das Geld ein und das Geld, was ich gewinne, haben andere eingezahlt. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie 3 Unternehmer in 3 unterschiedlichen Bereichen haben kannst und die können alle erfolgreich sein und man hat, ne, wir sind alle in direkter Competition gegeneinander. Also es ist, was das angeht, ist es wirklich eher wie Hochleistungssport, so gefühlt Olympia. Wenn jetzt einer die ganze Zeit gewinnt, dann gewinnen die anderen halt nicht. Und das habe ich schon. Und da ist aber jetzt so, okay, du verlierst jetzt aber auch nicht direkt was, ne, sondern hast halt nicht gewonnen. Und im Pokern ist so, du verlierst. Also der Aufstieg meiner Karriere, gerade beim Live-Pokern 2015, 2016, war dann andere wirklich gute Pros hatten dann keinen Erfolg gleichzeitig. Und das hat schon die Dynamik verhärtet, sage ich mal. Also es war nicht so nice.
Mhm. Ja. Gibt es Freundschaften zu anderen Pokerspielern oder ist das relativ?
Ja, natürlich. Damals war es eher so, dass ich so meine Crew hatte. Ich hatte meine 10 engeren Freunde, mit denen, also alles Deutsche, mit denen ich mich ausgetauscht habe, wir unsere Strategien entwickelt haben, wir gemeinsam gereist sind, und nach außen hatte ich immer wieder so vereinzelt Freunde, aber habe mich da damals so recht in meinem Kreis gehalten.
Wir wollen es ja ein bisschen teasern, aber es gibt viele spannende Kapitel. Ein Kapitel, über das ich gestolpert bin, war Cherry Island. Erzähl mal kurz die 1-2 Anekdoten dazu.
Ja, eine meiner Lieblingsgeschichten. Es war wirklich, es ist fast unbeschreibbar eigentlich. Ich habe 2014, wir hatten unsere Crew quasi, unsere Jungs, wir haben 2013 habe ich angefangen, so die besten Leute in meinem Umfeld zu identifizieren, weil ich irgendwie halt mit anderen lernen wollte und wollte eine gute Gruppe an Menschen um mich rum haben. Wir haben uns dann echt, mit ein paar habe ich mich dann richtig gut verstanden. Und dann 2014, als ich schon recht gut war, war so der Gedanke, okay, ich will mit den allen einen Monat in Kanada, bessere Zeitzone für Online-Poker, auf eine Insel. Und wir spielen einen Monat jeden Tag und tauschen uns aus. Und dann habe ich so eine Insel in Kanada gemietet. Da stand ein großes Haus drauf, sind da hingeflogen, 4 Wochen lang jeden Tag Poker gespielt. Lief extrem gut. Wir haben, glaube ich, fast 1 Million Profit gemacht. Und es war einfach dieser Austausch dort. Also es war unfassbar, was ich da gelernt habe. Ich würde sagen, in einem Monat habe ich da für ein Jahr Fortschritt gemacht. Und das war, also ich bin da zurückgekommen und ich war ein anderer Mensch und anderer Spieler.
Und ich glaube, das ist ja auch eine deiner Lessons in den Büchern, also Thema Umfeld. Du bist nicht der Einzelkämpfer, also ganz bewusst zu sagen, so such dir eine Crew, such dir Menschen, die dich inspirieren, die sich gegenseitig pushen. Und das Umfeld hat ja maßgeblichen Einfluss auf deinen Erfolg, wie auch immer du Erfolg definierst, finanziell in Sachen besser zu werden, Dinge besser zu verstehen, voranzukommen. 1 Million Profit, hast du gesagt, habt ihr in diesem Monat gerade. Hast du manchmal so Momente gehabt, mit 20 Millionen auf dem Konto zu haben, ist das dann immer noch surreal oder wie fühlt sich das an?
Ja, das war sehr surreal. Also es war auch überfordernd. Es war real schon, aber überfordernd. Es war einfach sehr überfordernd. Ich habe mir dann viel Gedanken gemacht rund um Verantwortung. Ich habe mir, glaube ich, schon immer viel Gedanken rund um Verantwortung gemacht. Was muss ich jetzt? Also ich habe auf der einen Seite einen großen Druck gespürt, dass ich jetzt was machen muss. Also ich kann es nicht einfach liegen lassen. Und dann war mein Gedanke, okay, was muss ich damit machen? Und der Gedanke, jetzt einfach nur das Geld anzulegen und zu gucken, dass ich mehr Geld damit mache, da hatte ich damals ein großes Problem mit. Also es war irgendwie, nee, ich muss irgendwie was anderes damit machen. Ich habe eine soziale Verantwortung, ich habe eine gesellschaftliche Verantwortung, ich muss irgendwie das Geld anlegen, dass es was Gutes tut. Und da habe ich sehr gestruggelt mit. Da habe ich auch keine gute Lösung gefunden. Ich habe dann teilweise recht viel Geld gespendet und
In welche Richtung? Also
ganz unterschiedlich. Ich habe da auch viel experimentiert, so eine Schule in Südamerika mit aufgebaut und so ein Kinderprojekt und in alle möglichen Richtungen mir Sachen angeschaut und bin aber nicht jetzt so zum, okay, das ist jetzt so der eine Weg, den ich da beschreiten will. Und
du bist gleichzeitig, du sprichst auch in anderen Formaten darüber, also du hast ja das Geld genommen und auch mittlerweile viel investiert. Du hast ein Portfolio von knapp 25, 30 Firmen, Beteiligung. Von bis, eigene Pokerschule, eigenes Pokercoaching, ihr habt eine App gebaut. Nimm uns noch mal so ein bisschen, was gehört alles dazu? Wo beschäftigst du dich abseits des Pokers?
Also ich habe 2016 mein erstes Investment gemacht, das sind jetzt 9 Jahre. Am Anfang sehr grün hinter den Ohren, nicht viel Ahnung gehabt, keine smarte Investmentstrategie gehabt. Auch, ich würde sagen, die Firmen, in die ich investiert habe, war von Kraut und Rüben bis ganz okay, alles dabei. Hab da vielleicht dann in ein paar Jahren so 15 bis 20 Investments gemacht. Und dann würde ich sagen, so seit 2020 mache ich es jetzt ein bisschen professioneller. Und ich würde sagen, jetzt so die letzten 2, 3 Jahre deutlich, deutlich besser. Und mache dementsprechend auch viel weniger Investments.
Welche Bereiche guckst du dir an?
Ach, jetzt, ich schaue mir eigentlich nichts jetzt so spezifisch an. Ich sehe mich auch nicht jetzt als Investor, dass ich jetzt sage, ich suche jetzt Companies, in die ich investieren kann. Es ist, wenn dann mehr zum Beispiel auch, also es ist für mich jetzt auch nicht, dass ich jetzt Investments mache aus einer wirtschaftlichen Sicht, jetzt in, also Direct Investments, jetzt VC Investments, Startup Investments. Das ist für mich dann eher, entweder ich will irgendwie den Founder unterstützen oder habe eine Beziehung zu dem Founder oder ich finde das Produkt wirklich nice, wo ich sage so, hey, das finde ich einfach cool, ich unterstütze da vielleicht ein bisschen, helfe mit ein paar Sachen. Das ist jetzt nicht mein wirtschaftlich getriebene.
Mit deiner Investment-Erfahrung, du sagst, du investierst auch in die Person, was sind so die häufigsten Fehler, die du bei Gründerinnen und Gründern dann siehst? Und wo coachst du dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mit rein mit deiner Erfahrung?
Also vielleicht andersrum, so eine der vielversprechendsten Eigenschaften, finde ich, ist Lernbereitschaft, finde ich, ist einfach mit das Wichtigste. Ich glaube, dass es dann noch mal so technische Fähigkeiten gibt, die helfen, kurzfristig vor allem auch einfach mehr Erfolg zu haben oder bestimmte Sachen besser zu meistern. Ich glaube, dann gibt es auch so ein bisschen ein Problem, dass bestimmte Eigenschaften eher zu Erfolg führen, die ich jetzt per se nicht so, hinter denen ich jetzt nicht so stehe. Na, also ich glaube zum Beispiel, ein großer Teil ist so dieses Ständige zwischen ehrlich sein, authentisch sein und aber irgendwie verkaufen, ne? Deine Firma verkaufen, deine Geschichte verkaufen, wie auch immer. So, ich glaube, das ist irgendwie ein recht großer Struggle, dass teilweise Leute, die lügen oder borderline lügen, halt recht viel Aufmerksamkeit bzw. Geld bekommen. Das ist sicher noch ein recht großes Thema in dem System. Aber ja, so die Kerneigenschaften, also ich finde eine sehr gute Problemlösungsmentalität, also Startup ist ja auch irgendwie ganz anders, ne? Du hast so unterschiedliche Phasen, so in den ersten paar Jahren zum Beispiel, ich bin kein sehr guter so Early-Stage-Startup-Founder, das ist nicht so meine, ich bin nicht so der, der gerne den ganzen Tag
eher strategisch
kleine Probleme ist. Ja, ich merke auch, also ich kann, es ist so ein bisschen Talentverschwendung auch, also ich bin da nicht sonderlich gut drin, weil ich es auch nicht so krass viel gemacht habe. Weil es aber auch nicht so mein Naturell ist, weil ich mich sehr gerne sehr tief mit Problemen beschäftige. Und es ist ja, wenn du jetzt early in Startup foundest, dann geht es halt darum, sehr schnell, sehr oberflächlich dich mit vielen Problemen zu beschäftigen und die oberflächlich gut zu lösen. Und das würde ich sagen, kann ich okay, aber ich nicht so sehr in der Kombi mit der Execution. Und dementsprechend, wenn du ein Startup early foundest, würde ich sagen, so eine der technisch wichtigsten Sachen ist, sagen wir mal, in 3 Minuten eine Situation gut zu assessen und schnell zu executen. Und das sind so die Leute, die man anruft, wenn man zu Hause handwerklich irgendein Problem hat und so, hey, yo, kannst du mir mal sagen, ja, komm, wir machen das so und so und so.
Verstanden. Fedor, lass uns mal, ich mache jetzt mal ein paar schnellere Fragen, weil wir zum Ende gekommen und ich könnte auch noch 2 Stunden weitermachen. Aber ich glaube, eine Frage, das Thema Geld schwebt ja die ganze Zeit mit. Was würdest du Menschen sagen, die jetzt irgendwie am Anfang stehen und vielleicht jetzt noch nicht die Poker-Skills haben, um da irgendwie große Beträge zu machen? Was hast du über Geld gelernt und wie würdest du, wenn du heute nochmal anfangen würdest, auch deinen Weg zur finanziellen Freiheit oder die ersten Investments aufbauen? Was braucht man? Wie kann's losgehen?
Ja, also erstmal, ich glaube, es ist ein riesen Unterschied, ob man einen, sagen wir jetzt mal, am Anfang mit recht wenig Verantwortung steht. Also ich glaube, wir reden wirklich von 2 gänzlich unterschiedlichen Lebensrealitäten. Wenn du jetzt sagst, okay, 25, Studium fertig, so keine großen Verpflichtungen versus lass uns machen. Genau, so, ne, so, weil das ist, glaube ich, schon immer wichtig. Es gibt halt auch Realitäten da draußen, wo es so, ey, ich habe 2 Kinder und irgendwie ich muss mich neu erfinden, ne? So, ich muss irgendwie so. Ich glaube, der Teil da, das würde ich sagen, ist einer der leichtesten, weil, also was ich empfehlen würde, ist, ich glaube, gerade wenn man jung ist, Exploration ist meiner Ansicht nach mit das Wichtigste. So. Warum halte ich Exploration für das Wichtigste? Weil Erfahrung für mich eine der größten Werte ist im Leben. Ist für mich auch irgendwie recht logisch, ne? Wenn du viele Erfahrungen gemacht hast, das sind die, von denen du den Rest deines Lebens profitierst. Wenn du 20 bist und noch 60 Jahre hast zu leben, bringt dir das natürlich mehr, als wenn du 50 bist und noch 30 hast. Ne? Also das leveraget sich ja auch jedes Jahr, wenn du wieder mehr gelernt hast, mehr gesehen hast, triffst du wieder bessere Entscheidungen. Ich würde sagen, eine Sache, die ich sehr wichtig finde, ist, so zu trennen von diesem, hey, ich will irgendwie groß rauskommen, ich will eine Company founden, ich will Millionär werden, was auch immer. Und so dieses, ich verdiene genug Geld, dass ich Sachen machen kann, die ich gerne mag, gut leben kann, meine Miete zahlen kann, genug zu essen habe. So, ich finde das wirklich extrem humbling. So, wenn ich da jetzt so dran zurückdenke, so sehr scheiße, wie meine Zeit teilweise war, ist es ja schon manchmal flashy, wenn ich denke, ah ja, okay, viele haben das, sind aber nicht so happy, wie ich damals war. So, ey, krass, ich habe irgendwie 700, 800 Euro Kosten im Monat, ich kann die zahlen. So, ey, ich war, ich kann es dir nicht vorstellen, wie glücklich und freigesetzt das für mich war. Und ich glaube, das ist schon so, wenn man jung ist, so den Zeithorizont, jetzt nehmen wir mal irgendeine Fähigkeit, ja, wenn man sagt, hey, keine Ahnung, ich fotografiere gerne, ich will das irgendwie machen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich damit Geld verdienen kann oder ich will mich selbstständig machen, ich will ich will was im Marketing machen, ich will Graphic Design machen, ich will was auch immer, ja, ich liebe Sound, ich will was mit Podcast machen, ist egal, ja, du insert anything, glaube ich, sehe ich so ein paar Faktoren. Also der erste Faktor für mich ist, es dauert mehrere Jahre. Das Mindset muss sein, okay, heute, wenn ich jetzt irgendwas Neues anfange, würde ich sagen, die ersten 3 Jahre zählen erstmal nicht. So. Nach 5 Jahren würde ich erwarten, dass ich halbwegs gut da drin bin. Das ist so mein Mindset. Und das zum Beispiel hatte ich gar nicht. Ich war sehr, sehr ungeduldig. Es war sehr so, okay, und es reicht nicht und es ist gut. Und das Problem ist dann nicht unbedingt, das Problem ist, dass man in der Selbstreflexion oder dass ich viele Menschen kennenlerne, die in der Selbstreflexion nicht ganz realisieren, dass sie noch nicht so gut in der Sache sind, die sie machen. Und dann zum Beispiel aber zurückblicken auf, ja gut, aber ich habe jetzt schon x Jahre Berufserfahrung. Das definiert nicht den Skill. Ne? Also der Skill definiert den Skill. Ich glaube, das ist auch ein sehr großes Thema. Also wirklich hart zu arbeiten, dass man richtig gut in der Sache wird und nicht zu gucken, dass man zu transaktional denkt, dass man, okay, ich kann jetzt irgendwie gefühlt, keine Ahnung, ich kann da jetzt so ein bisschen was und das mache ich jetzt viel und damit verdiene ich Geld, aber ich entwickle mich eigentlich nicht weiter. Also die skilltechnische Weiterentwicklung und das Abdecken, sodass man genug initial Geld damit verdienen kann, das würde ich zum Beispiel sagen, wenn man in der heutigen Zeit sich da reinhängt, kann man gefühlt mit fast allem 20 Euro die Stunde verdienen oder 30 Euro. Also mit all den Sachen, die ich jetzt vorher genannt habe, zum Beispiel, wenn man da reinhasselt, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man irgendwie über die Runden kommt, wenn man das 2 Jahre macht, sollte man genug Skill haben, dass man sich selbstständig damit machen kann und gut davon leben kann und dann alles investieren in seine Weiterentwicklung, sein Wachstum.
Haken dran, du hast gesagt, eine Fähigkeit, die dabei entscheidend ist, Skill, reinhasseln, Durchhaltevermögen, du guckst bei Gründern drauf, Wissbegierigkeit. Was sind 3 Dinge, die du noch lernen willst? Und daran anschließend, wer oder was inspiriert dich? Person, Bücher, Podcast?
Was ich noch lernen will? Also bei mir ist es mehr so wie so Lernfelder oder so Dinge, wo ich mich weiterentwickeln will. Es gefühlt auch so ein unendliches Sammelsurium an verschiedenen Bereichen. Ich sehe so meine größten Entwicklungsbereiche sehe ich lustigerweise immer in meiner Beziehung. Also in der Beziehung, habe mich verlobt dieses Jahr und in meiner Beziehung, da merke ich immer, wo sind jetzt die Sachen, wo ich eigentlich noch am meisten Arbeit machen muss. Also wenn wir uns dann streiten oder ich irgendwie merke, das heißt, es ist jetzt gar nicht so unbedingt so berufliche Skills. Also eine spezifische Sache, mit der ich mich dieses Jahr und nächstes Jahr beschäftigen werde, ist Musik. Also ich wollte mich schon immer mehr mit Musik beschäftigen und jetzt werde ich wirklich explizit mit einem Producer arbeiten und wirklich mal mich einschließen und einfach mal Musik machen. Auch geht es auch nicht so ums Ergebnis. Ich habe einfach Bock. Ich will einfach
das Gefühl, die Erfahrung.
Genau. Ja. So, das, da werde ich mich mit beschäftigen. Und dann finde ich, das ist jetzt sehr generisch, aber so dieses Thema Authentizität, also jetzt, wir können mal dieses Beispiel machen, also ich gebe jetzt hier einen Podcast, ich mache jetzt wegen meinem Buch gerade recht viel, aber ich stelle mir ständig diese Frage, so wie sehr ist das jetzt, wie authentisch bin ich gerade,
wie sehr verkaufe ich gerade, wie sehr bin ich ich oder was ist die Frage dabei?
Ehrlich gesagt, also verkaufen, die Frage stelle ich mir nicht so viel, weil ich wirklich nicht, also wirklich nicht verkaufe, ich fühle mich nicht danach, was zu verkaufen, das ist eher dann so anders, zum Beispiel jetzt was ich vorher erklärt habe, bin ich ein bisschen unzufrieden, weil ich das meiner Ansicht nach meine Gedanken nicht so klar strukturiert habe. So, ich merke ein sehr hoher Grad an Selbstwahrnehmung, auch dann rund um, was ich gerade gesagt habe. Ne? So fühle ich mich gerade, als spreche ich irgendwie voll so aus meinem Inneren, irgendwie bin ich entspannt. Ne? So, das ist mehr jetzt aus so, ich will jetzt irgendwie da Wert rüberbringen. Und so dieser Teil, so wirklich versuchen, okay, dieses Gefühl, so manchmal merke ich das, ich spreche oder ich bin irgendwo und bin so richtig einfach, ich denke gerade nicht jetzt an irgendwas und bin in meiner Mitte und existiere einfach. Das würde ich sagen, da fallen mir dann ganz viele konkrete Sachen ein, da arbeite ich dran.
Wir kommen zum Ende und ich habe immer noch ganz, ganz wahnsinnig viele Fragen im Kopf und ich würde 2 Fragen zum Ende stellen. Was ist dein einer Satz oder was ist dein einer Rat an dein 19-jähriges Ich von damals mit dem Blick aufs Leben und alles, was da kommt?
Also mit ein bisschen Kontext wäre es wahrscheinlich, es wird schon alles gut werden.
Ist es dein Appell auch an die jungen Menschen da draußen oder generell an uns als Gesellschaft zu sagen, es wird schon alles gut werden? Habt das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein, in die eigenen Fähigkeiten, den eigenen Weg zu finden?
Ja, also zumindest nicht das Gegenteil. Weil das finde ich ist auch eine der Sachen, die sehr überhyped, überstigmatisiert ist, dieser Gedanke, okay, finde deinen eigenen Weg, ne? So, hab Vertrauen in dich selbst. Ich so, ja, ich glaube, es ist vielleicht auch einfach nicht zu sehr an sich zu zweifeln. Die Abwesenheit von Zweifeln, einfach da zu sein, sich Sachen zu erleben und zu gucken, was als nächstes kommt und vielleicht gar nicht zu sehr in die eine oder andere Richtung zu denken.
Du hast noch ganz viele Frameworks und Strategien auch in deinem Buch beschrieben. Ich meine, deswegen sprechen wir darüber und deswegen sind wir bei dir auch in Kontakt gekommen. Also von daher, ich glaube auch an der Stelle, das ist gar keine Werbung, sondern die wärmste Empfehlung. Ich habe mich heute Nacht eingelesen und ich kann schon mal versprechen, in dieser Zeit schafft man es gar nicht, da tiefer reinzugehen. Aber du hast noch viele spannende Gedanken dahinter. Du hast noch viele Geschichten, die irgendwie auch von lustig bis hin so, oh fuck, was ist da eigentlich passiert, niedergeschrieben. Fedor, wenn ich unser Gespräch oder unsere kurze Zeit zusammenfassen dürfte, und ich glaube, wir haben am Anfang, habe ich so ein bisschen das Ziel gehabt, so okay, ein bisschen mehr über Poker zu verstehen. Für mich als Nicht-Pokerspieler, was ich vor allem mitgenommen habe, ich denke an Pokern, an den Hausbau. Du hast dir gesagt, die Fähigkeiten. Also es ist einmal die eigene emotionale Stabilität. Damit geht es los. Dann ist die zweite Fähigkeit Mustererkennung. Und darüber hinaus dann quasi auch Menschen lesen, was wieder was mit Mustererkennung zu tun hat. Wir haben gesagt, lass uns doch mal einsteigen und verstehen, wie schafft man es vom kleinen Jungen aus Saarbrücken, der dann irgendwie nach Köln ist, wieder zurück zu deiner Oma, weil irgendwie Schule super chaotisch war und du irgendwie keinen Anschluss gefunden hast, der gesagt hat, hey, meine ersten 9 Lebensjahre waren irgendwie Licht und danach waren irgendwie 9 Jahre Schatten, weil es irgendwie auch da Menschen in meinem Leben gab, die mir mehr und mal weniger gegeben haben, weil du gesagt hast, Anerkennung war für mich auch ein Thema, der mit 17 von zu Hause ausgezogen ist und dann gesagt hat, okay, ich habe noch nicht den Plan, aber ich studiere jetzt mal. Und auch gemerkt hat nach der ersten Klausur, ey, das ist ja gar nichts für mich. Also ich verstehe es nicht und ich habe kein Gefühl dahinter, warum ich das mache. Und der sich dann da reingesetzt hat und gesagt, okay, Pokern war am Anfang für dich irgendwie mit Freunden spielen und irgendwie abends zusammensitzen, was Geselliges. Und dann kam der erste Euro und es war ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit dabei, der sich aber von diesen kleinen Euro-Runden dann so strukturiert und mit System hingesetzt hat und es wirklich für sich geschafft hat, eine Disziplin zu entwickeln. Du hast gesagt, du hattest viel Talente oder du hast viele Talente, aber trotzdem hast du diese Ziele dahinter verstanden und dich dann auch hingesetzt. Du hast dich viel, Cherry Island, du hast dich mit Leuten dann umgeben, die quasi so gut sind wie du oder besser und hast es dann wirklich geschafft. Du hast die Höhepunkte beschrieben, als du das erste Mal mehr als 800 Euro quasi hattest und die Miete gut bezahlen konntest und dann waren es das erste Mal 20.000 Euro und dann waren es auf einmal 200. Und ein Jahr später habt ihr dann online gewonnen und es waren die ersten Millionen. Ich glaube, mir hat es gezeigt, diese Absurdität an sich, an diesen Summen, aber trotzdem wieder in dieses Selbstbewusstsein zu kommen und das zu verstehen, daraus zu reflektieren und auch wieder abzuleiten für sich, warum treffe ich welche Entscheidung? Was hat das einmal mit meinem Pokern zu tun? Und was ist irgendwie mein monetärer Anreiz? Welche Competition suche ich eigentlich damit? Und dann gleichzeitig aber jetzt du in deiner Phase dich zu erleben, was möchte ich für meine Außenwelt darstellen, wie wichtig sind mir Beziehungen, dein Verlobter hast du gesagt, wie kann ich an mir noch weiter arbeiten, das ist ein Thema, in dem du dich noch verbessern willst. Du sprichst in deinem Buch viel über das Thema Coaching, du hast auch selber welche Mindset, wie kriegt man eigentlich dieses Pokerface hin, ich glaube, das interessiert auch viele, ich habe so 1-2 Videos von dir gesehen, wie du dann da mit Pokerface wirklich sitzt. Ich habe viel von dir mitgenommen, darüber nachzudenken, wo man dann eigentlich auch hin will und das nicht quasi, ich will jetzt Millionär werden oder ich will sonst was, aber warum in dieses Gefühl wieder zu kommen. Und ich glaube, wir haben alle mitgenommen, was für ein nachdenklicher, authentischer Mensch du bist, der jetzt nicht irgendwie sich hier hinsetzt mit der fetten Uhr und sagt, oh, ist alles geil und viel Geld, sondern schon auch dieses Pokern nochmal in ein anderes Licht rückt, was viele vielleicht noch nicht haben. Also von daher, Fedor, ich kann mich nur bedanken für deine Zeit, dass es so spontan geklappt hat, dass du heute Morgen hierher gekommen bist, dass wir dieses Gespräch führen durften. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, viele spannende Kapitel für alle, die es weiter interessiert. Und danke für deine Zeit.
Danke, hast du sehr schön zusammengefasst. Bis auf die Disziplin. Ich bin nicht so diszipliniert.
Nicht so diszipliniert, aber du hast ja trotzdem durchgezogen. Also das eine ist ja die Selbstwahrnehmung, nicht so diszipliniert zu sein und trotzdem zu sagen, du hast gesagt, ich würde mir 5 Jahre jetzt nehmen, um diesen Skill zu entwickeln und nicht so sprunghaft zu sein. Auch da kannst du ja auf Tagesform, kannst du ja weniger diszipliniert. Aber du hast ja schon einen Zeithorizont, wo du sagst, das mache ich. Also von daher, vielen, vielen Dank.
Danke dir.